Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hi, this is Anne Filippi, founder of The New Health Club. If you want to know about psychedelics as new mental health tools, you came to the right place. I talk to innovators, thought leaders and disruptors, creating the future of mental health and mental wellness. And we think that the future is already here. Hi, and welcome to a new episode of The New Health Club show. This show today will be in German, since we will talk about the first psilocybin study supported by the German government. And since there's not that much information in Germany about the new world of psychedelics, I decided to go for German. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von The New Health Club Show. Diese Folge ist heute in Deutsch, denn ich finde, in Deutschland und in deutschsprachigen Regionen gibt es bisher sehr wenig Informationen über die neuen psychedelischen Entwicklungen und Psychedelika als Heilungsmittel. Außerdem wurde in Deutschland eine recht revolutionäre Entscheidung getroffen, denn das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, das BfArM, genehmigte eine Studie zur Psilocybin-unterstützten Behandlung von Patienten mit therapieresistenter Depression. Die Studie mit 144 Teilnehmern am Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim und der Charité-Universitätsmedizin in Berlin wird eben vom Bundesministerium für Bildung und Forschung mit 2,2 Millionen gefördert und von der gemeinnützigen Mind Foundation sowie der Ovid Health Systems GmbH finanziell und personell unterstützt. Das von Studienleiter Professor Dr. Med. Gerhard Gründer geleitete Projekt schließt dabei an vielversprechende internationale Forschungsergebnisse zur neurobiologischen und psychotherapeutischen Wirkung von Psychedelika an, die wir hier in der New Health Club Show auch regelmäßig besprechen, aber halt eher in einem internationalen Kontext. Denn international forschen erstrangige Universitäten an Therapien mit Psilocybin, LSD und anderen psychedelischen Substanzen zur Behandlung von Angst, Depression und posttraumatischen Belastungsstörungen, die Sie vielleicht als PTSD kennen. Außerdem arbeiten Pharmafirmen weltweit bereits an der Zulassung psychedelisch wirksamer Medikamente, wie zum Beispiel Compass Pathway, eine in England ansässige Firma, die bereits auch in der Charité ihre erste Studie gestartet hat. Jetzt aber zu Gerhard Gründer, der Leiter der Abteilung Molekulares Neuroimaging am Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim ist und an der Universität Heidelberg tätig ist. Er wird diese neue Studie leiten und wie gesagt, für Deutschland sind das große Neuigkeiten, denn es handelt sich um die erste klinische Studie dieser Art in Deutschland seit den 70er Jahren. Die Rekrutierung von Patienten wird im März 2021 beginnen und wenn Sie einen geeigneten Patienten haben, Sie selbst oder jemand in Ihrem Umfeld an der Teilnahme an dieser Studie als Patient interessiert sind, wenden Sie sich bitte an die entsprechenden Studienzentren. Voraussetzung für Teilnahme ist eine diagnostizierte behandlungsresistente Depression. Die Studie wird am Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim, Universität Heidelberg, durchgeführt und geleitet. Und das zweite Studienzentrum befindet sich an der Charité Universitätsmedizin Berlin, wie gesagt. Die Kontaktadressen werden wir nochmal in den Shownotes lassen, aber schon mal, dass Sie es schon mal gehört haben, sage ich Sie auch gerne nochmal. Die Kontaktadresse für Mannheim ist probanden.episode@zi-mannheim.de. Kontaktadresse der Charité ist episode-studie@charité.de. Mit Professor Gründer spreche ich über die fehlende Innovation in der Psychiatrie, wenn es um Medikamente geht, um die Old School und die New School der Depressionsforschung, über Ketamintherapie als Übergangslösung, warum Depressionen und Mental Health bald neu betrachtet und erforscht werden und wie die neuen Studien mit Psychedelika unser altes Bild von Mental Health endgültig und unwiederbringlich, wie ich glaube, für immer verändern werden. Es ist eine sehr tolle Gelegenheit gewesen, mit Professor Gründer zu sprechen, weil er sich auch schon lange mit dem Thema beschäftigt und jetzt endgültig mit der Studie anfangen kann. Und interessant ist natürlich auch, dass es sich hierbei wirklich um einen sehr klassischen Psychiater handelt, der sich aber diesen neuen Behandlungsmethoden ganz neu geöffnet hat. Also eine tolle Episode ist es geworden von The New Health Club und viel Vergnügen. Wir haben trotz dem grauseligen Wetter einen wahnsinnig interessanten Podcast heute, wie ich finde, mit Professor Dr. Gerhard Gründer, der die Abteilung für molekulares Neuroimaging in Mannheim leitet, am Institut für seelische Gesundheit.
Zentralinstitut für seelische Gesundheit heißt es, ja.
So, das ist das eine, was Sie machen. Jetzt ist es gerade ein sehr, sagen wir mal, man könnte fast sagen, historischer Moment in Deutschland, weil Sie die erste Studie durchführen werden, finanziert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, mit Psilocybin bzw. eine sogenannte Psychedelika-Depressionsforschung, unterstützt mit 2,2 Millionen. Also wir berichten ja hier auf dem Podcast über diese neue psychedelische Welt, aber für Deutschland ist es ja in der Tat ein sehr, ja, also ich finde schon ein sehr großer Durchbruch, kann man eigentlich sagen. Aber jetzt erzählen Sie erstmal, wie das alles zustande kam.
Also Sie haben schon ein paar ganz wichtige Informationen geliefert, die gerade in den letzten Wochen ein bisschen eine Welle gemacht haben. Dazu muss ich zunächst mal sagen, also wir haben tatsächlich alle Genehmigungen. Wir haben vor allen Dingen vom BfArM, vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, das ist eigentlich die größte Hürde. Die Genehmigung haben wir seit dem 17. November. Seit ein paar Wochen länger haben wir auch die Genehmigung unserer Ethikkommission. Also die Studie wird stattfinden. Es ist insofern, also es ist sicherlich die erste wissenschaftsinitiierte Studie in Deutschland seit Jahrzehnten. Mhm. Man muss aber auch sagen, Compass Pathways, da waren ja auch verschiedene Menschen, die mit der Firma assoziiert sind, bei Ihnen auch schon im Podcast, hat inzwischen auch ein Zentrum in Deutschland initiiert. Das ist der andere Campus in Berlin am Benjamin Franklin bei Frau Professor Häuser. Da läuft die Studie seit wenigen Wochen, also die Compass-Studie. Das ist sicherlich eine kleine Patientenzahl, das ist von Compass initiiert. Aber korrekterweise muss man einmal sagen, diese Studie läuft dort jetzt seit wenigen Wochen. Aber wir machen sicherlich in Deutschland die erste große wissenschaftsinitiierte Studie seit Jahrzehnten. Zu der Förderung muss man sagen, um das ganz korrekte Wording zu benutzen, es gibt eine Förderempfehlung von einem internationalen Gutachterkollegium. Aus der Förderempfehlung macht das Ministerium dann eine Förderung. Das ist in aller Regel, ich sage jetzt mal, in nur 99% der Fälle ist das ein formaler Akt. Also wir warten aber noch auf diesen formalen Bescheid. Also solange wir diesen formalen Bescheid nicht haben, kann man einfach im Moment nur sagen, wir haben eine Förderempfehlung. Aber ich hoffe, in den nächsten Wochen wird daraus dann auch der formale Bescheid. Also zugesagt ist das für Januar. Und deshalb können wir eben auch noch nicht starten, obwohl wir die Genehmigung haben. Denn der Förderer, das BMBF, Bundesministerium für Bildung und Forschung, gibt uns eben auf, dass wir erst mit unserem Projekt starten können, wenn wir den formalen Bescheid haben. Aber die Studie wird stattfinden. Ja? Also egal, ob jetzt dieses 1% Wahrscheinlichkeit eintritt, dass die Studie, dass der Förderer sagt, da ist jetzt irgendein formaler Haken oder Corona, wir haben kein Geld mehr in der Kasse. Selbst dann werden wir die Studie durchführen und selbst wenn ich jeden einzelnen Patienten eigenhändig behandeln muss. Ja. So ist der Stand.
Es klingt ein bisschen nach Finanzamt.
Ja, ja, also das ist natürlich auch das große Problem bei, wenn man eine öffentliche Förderung hat. Von der ersten, vom Beginn der Antragstellung bis zum Förderbeginn. Förderbeginn ist avisiert der 1.3., 1. März 2021, hat es 2,5 Jahre gedauert. Das heißt, es ist ein unheimlich langer formaler Prozess. Es geht durch 2 Förderstufen, es werden immer wieder Gutachter involviert. Und von der Mitteilung, dass man eine Förderempfehlung hat, bis zum Förderbeginn vergeht dann auch noch mal fast ein Jahr. Also das ist, sind natürlich, das ist, ich glaube, das ist schlimmer als Finanzamt.
Okay.
Aber so sind die Prozesse einfach. Mhm. Und das macht natürlich die öffentlich geförderte Forschung wirklich schwierig. Und da ist einfach Industrie, so eine Firma wie Compass Pathways ist einfach schneller. Ja, die müssen sich an solche Regularien nicht halten.
Aber trotzdem, Sie haben es ja schon gesagt, es wird stattfinden, wahrscheinlich ja auch, weil die Einsicht jetzt ja doch stattfindet, dass diese ständig oder täglich wachsende Mental Health Situation, nicht nur weltweit, also ja auch in Deutschland vor allen Dingen, eher schlimmer wird, dass bestimmte, sagen wir mal, Mittel oder Therapien, die es bisher gibt, immer weniger, naja, man will nicht sagen anschlagen, aber für viele Leute Probleme darstellen. Das ist ja auch was, womit Sie sich sehr stark beschäftigen. Und dann ist es auch so, dass natürlich, was man ja, glaube ich, auch sagen kann, durch diese hohe Geschwindigkeit durch Tech, also wie eben Compass oder Atai Life Sciences oder auch, ich glaube, in England gibt es auch eine Kollaboration mit dem Imperial College, ist es ja so, dass man merkt, okay, man kann das jetzt eigentlich nicht mehr nicht machen. So. Wann war denn das, dass Sie zum ersten Mal sozusagen damit überhaupt in Berührung kamen, mit diesem, sagen wir mal, mit dieser Reanimierung von Psychedelika? Weil wir wissen ja, in den 50er, 60er Jahren gab es ja schon Forschungen dazu und viele Forschungen sind ja auch von Deutschen gemacht worden.
Ja, also gut, ich bin eigentlich, ich komme eigentlich aus der traditionellen akademischen Psychiatrie. Mhm. Ich bin also sozialisiert worden in einem System, das sehr stark, gerade die stationäre Behandlung, sehr stark basiert auf Behandlung mit Medikamenten. Natürlich immer in Kombination auch mit Psychotherapie, aber mit Medikamenten, die wir ungefähr seit den 50er Jahren haben, 50er, 60er Jahre. Also alle Medikamente im Prinzip, mit denen wir heute behandeln in der Klinik, sind eigentlich Erfindungen oder Entdeckungen aus den 50er, 60er Jahren. Wir behandeln seit 60 Jahren mit diesen Substanzen. Und ich bin eigentlich sozialisiert worden als Psychopharmakologe. Ja, ich mache seit Jahrzehnten psychopharmakologische Forschung. Und wenn man psychopharmakologische Forschung macht, dann stellt man eigentlich irgendwann fest, oder gerade auch in den letzten 10 Jahren, vielleicht sogar schon länger, stellt man irgendwann fest, wir haben mit den Substanzen, die wir verfügbar haben, Grenzen erreicht. Viele Patienten sind nicht ausreichend gut damit behandelt. Bei vielen Patienten durchläuft man so einen Behandlungsalgorithmus, den gibt man, die sprechen auf das erste Medikament nicht an, die sprechen auf das zweite Medikament nicht an, dann kombiniert man, dann augmentiert man und irgendwann kommt man dann an bei Elektrokonvulsionstherapie oder Elektrokrampftherapie, EKT und vielleicht dann jetzt neuerdings auch Ketamin. Und dann bezeichnet man solche Patienten als therapieresistent. Man muss einfach sagen, es gibt eine große Zahl von Menschen, die sind sozusagen therapieresistent. Das klingt immer so wie so ein endgültiges Urteil. Aber es drückt sich da eben aus, dass man oft ratlos ist, wie kann man diese Patienten, diese Menschen besser behandeln. Und seit einigen Jahren frage ich mich eben, müssen wir vielleicht unsere Konzepte in Frage stellen? Müssen wir andere Wege gehen? Und sind die Konzepte, die wir in der klassischen Psychiatrie haben, richtig? Ja, wir behandeln eigentlich seit Jahrzehnten in der biologischen Psychiatrie Patienten nach dem Konzept, da ist eine biologische, eine molekulare Dysfunktion. Und diese molekulare Dysfunktion, die korrigieren wir mit einem Medikament. Und damit diese Dysfunktion dann eben auch, wir vermuten, die besteht fort, also müssen wir eine Dauertherapie machen. Mhm. Also Sie nehmen, wenn Sie die zweite Depression gehabt haben oder dann vielleicht auch die dritte, dann nehmen Sie eigentlich dauerhaft ein Antidepressivum ein. Und Psychedelika sind eben schon eine Herausforderung für dieses System, weil Psychedelika, die applizieren sie im Zweifelsfall einmal oder wenige Male und es ändert sich fundamental was am Befinden des Patienten. Das ist also ein ganz anderes Behandlungskonzept und das macht für mich auch diese Substanzen so spannend, weil sie einfach unsere Gewissheiten, mit denen ich auch aufgewachsen bin in der Psychiatrie, in Frage stellen. Ja.
Also in meinem Gehirn hat sich definitiv was geändert, seitdem ich bei Synthesis war.
Klar.
Also ich meine, das habe ich jetzt auch so nicht erwartet, ne? Aber ich hatte zum Beispiel immer echt, ich war Journalist ja lange und ich hatte immer große Probleme, mich zu konzentrieren. Und die Textchefs waren immer echt genervt, wenn sie Texte von mir bekamen, weil ich alles immer durcheinander gedacht habe, auch wenn die Gedanken interessant waren. Und ich kann mich einfach nach dieser hohen Dosis Psilocybin, die ich da gemacht habe in einem legalen, geführten Kontext, ich kann mich einfach ganz anders konzentrieren. Und ich mag es einfach, es ist einfach so. Es ist keine Einbildung von mir, würde ich sagen. Aber wo Sie gerade das sagen mit Ketamin, das ist ja was quasi jetzt gerade ein bisschen so als Stoff in den, sagen wir mal, ich würde mal sagen, jetzt wieder so ein bisschen als Übergang erkundet wird, bis halt psychedelische Substanzen available sind oder dass man eben in einem psychiatrischen Kontext die nehmen kann. Und in Amerika gibt es ja auch schon, oder in Kanada eben mit Field Trip oder verschiedenen anderen Companies, Startups, die damit ja auch schon ziemlich große Erfolge feiern. Wie ist da Ihre Einschätzung? Also machen Sie das auch in Mannheim? Experimentieren Sie auch ein bisschen damit mit Patienten, wo Sie sagen, okay, da könnte es funktionieren und so weiter?
Ja, es wird an verschiedenen Kliniken auch in Deutschland, an Unikliniken vor allen Dingen, wird auch Ketamintherapie gemacht. Auch hier bei uns am ZI. Es ist eine Oberärztin hier bei uns, die das schon einige Jahre macht. So wie Ketamintherapie im Moment in Deutschland gemacht wird, folgt die Behandlung eigentlich dem klassischen Paradigma. Wir korrigieren eine biochemische Abnormität. Mhm. Ja, also Spravato, das Esketamin jetzt ja auch zugelassen ist, ist ja das Behandlungskonzept, Sie machen eine Behandlung mit diesem Nasenspray und oder Sie machen eine Ketamininfusion, egal ob Ketamin, Esketamin. Das Konzept ist, Sie machen eine Therapie und wenn der Patient darauf anspricht, dann wiederholen Sie das am Anfang zweimal pro Woche und dann reduzieren Sie langsam die Frequenz. Mhm. Das heißt, aus der Akuttherapie wird dann eine Dauertherapie mit dieser Substanz. Das ist eigentlich nicht das Konzept der psychedelischen Therapie. Ja, Sie wollen ja eigentlich mit der Substanz auch einen psychologischen Effekt in Gang bringen. Sie wollen ich habe mal in irgendeinem Interview gesagt, mit Psilocybin wird das Tor zum Unbewussten aufgestoßen. Mhm. Ja, da werden ja Dinge zugänglich, Prozesse zugänglich, Emotionen, Verbindung zu den eigenen Emotionen werden verändert. Das ist ja eigentlich das Konzept der psychedelischen Therapie. Mhm. So wie Ketamintherapie in der akademischen Psychiatrie weltweit im Moment gemacht wird, ist das eine Therapie nach der gängigen psychopharmakologischen Maxime. Ich behandle einen Defekt und dann wird letztendlich eine Dauertherapie daraus. Und das ist beim Ketamin insofern problematisch, als Ketamin schon ein gewisses Missbrauchspotenzial hat. Mhm. Es gibt auch Befunde, dass das Ketamin eine Wirkung über das Opiatsystem hat. Wenn man, ich glaube, Was bisher nicht ausreichend ausgelotet worden ist beim Ketamin, ist das Konzept, diese Substanz auch als Psychedelikum im weitesten Sinne, nicht als klassisches Psychedelikum, aber auch die psychologischen Effekte zu nutzen. Und das wird sicherlich auch an verschiedenen Standorten in Zukunft in Deutschland passieren. Mhm.
Also Sie haben es ja gerade schon gesagt, so das Grundlegende, was passiert, ist ja, andere Tore werden aufgestoßen zu dem Unterbewusstsein. Und da kann es ja zum Beispiel auch sein, und das passiert ja bei vielen Leuten, die Psilocybin-Behandlung machen, also in einem klinischen Kontext, die sich plötzlich, ich würde sagen, an Dinge erinnern, die sie vergessen haben, die meistens mit so Traumatisierungen zu tun haben. Und diese Erinnerungen kommen ja manchmal erstmal in anderen Bildern daher. Also man sieht sich irgendwie als Tier, man sieht sich als Landschaft. Und dieses Bild führt einen dann plötzlich wieder zu diesem Trauma, was man irgendwann mal hatte und aber irgendwie in sich trägt, aber irgendwie doch so mit wahrscheinlich verschiedenen Gehirnfunktionen, über die man verfügt, zur Seite gelegt hat. Und mir scheint es so, also alles, was ich bisher so darüber erfahre und lese, ist es ja so, dass sehr viele Depressionen letztendlich dann auch mit solchen Dingen zu tun haben, die aber durch Medikamente ja gar nicht nach vorne kommen können oder wieder in das richtige Bewusstsein, und man plötzlich feststellt, oh, ich habe ja mit 7 oder mit 5 eine Sache erlebt, XY, oder auch mit 20, kann ja auch sein, die mich total rausgeschmissen hat, und dann bin ich irgendwie wieder zurückgekommen in mein Leben und plötzlich hatte ich eine Depression. Also ist jetzt etwas vereinfacht gesagt, aber viele Menschen, die das gemacht haben, die ich kenne, in so einem geführten Kontext haben eigentlich so ungefähr das erlebt. Und das ist ja auch so ein bisschen erst der Anfang von einer neuen Bewusstseinsfindung, die eben jetzt nicht mehr mit so, ich sag jetzt mal so etwas salopp, so Hippie-Quatsch zu tun hat, dass man ständig LSD nimmt und crazy Sachen erlebt. Das führt uns jetzt ja auch zu dieser Studie. Also vielleicht können Sie darüber so ein bisschen schon mal erzählen, was natürlich möglich ist. Was ist da Ihr Ziel? Was würden Sie da rausfinden oder was erforschen Sie in der Studie?
Wir wollen zeigen, dass Psilocybin in einer hohen Dosis signifikant besser, also statistisch signifikant besser ist bei Menschen mit einer sogenannten therapieresistenten Depression. Das ist dann strikt operationalisiert. Das heißt, es gibt eine bestimmte Definition von Therapieresistenz. Ja, Sie müssen, da liegt die Latte eigentlich relativ niedrig. Sie müssen, um als therapieresistent im akademischen Sinne zu gelten, müssen Sie auf 2 Behandlungen mit 2 verschiedenen Antidepressiva über einen ausreichend langen Zeitraum, das sind in der Regel 6 Wochen, in ausreichend hoher Dosis, also auf 2 verschiedene Substanzen nicht angesprochen haben. Das, was sich aber sicherlich zeigen wird, die Patienten, die sich jetzt schon bei uns melden und die Interesse haben, in unserer Studie behandelt zu werden, die haben zum Teil sehr viel längere Krankheitsgeschichten und schon viel mehr Episoden durchgemacht, als das die Eingangsvoraussetzung eigentlich wäre. Und das zeigen auch die Studien, die es ja zum Beispiel vom Imperial College schon gibt. Das sind zum Teil Patienten, die sind viele Jahre schon krank, die haben viele Episoden, viele depressive Episoden gehabt. Zum Teil sind die chronisch depressiv, zum Teil haben die zig Substanzen durch. Und das sind die Patienten, die sich auch jetzt bei uns melden. Also das ist eine Patientengruppe, die ist schon richtig schwer krank. Und da wollen wir eben zeigen, Psilocybin bewegt da immer noch etwas, verglichen mit einer Behandlung mit einem Placebo oder mit einer niedrigen Dosis Psilocybin. Wir machen also auch sozusagen, wir benutzen eine niedrige Dosis, 5 Milligramm, als Kontrollbedingung. Wir machen eine 3-armige Studie. Das Besondere an unserer Studie, möchte ich vielleicht noch sagen, ist, wir haben uns von vornherein Gedanken gemacht, das sind Patienten, die sind verzweifelt, sage ich jetzt mal. Die haben vieles ausprobiert. Die wollen mal was ganz anderes versuchen. Wir haben von vornherein gesagt, wir müssen ein Studiendesign machen, das sicherstellt, dass jeder Patient mindestens einmal die hohe Dosis bekommt. Die Studie, die zum Beispiel jetzt am Imperial College abgeschlossen worden ist, wo Psilocybin gegen SSRI gegeben worden ist, wie es gerade vor wenigen Wochen, das waren 59 Patienten, die haben vor wenigen Wochen abgeschlossen. Da ist einfach Citalopram versus Psilocybin geprüft worden. Und die Patienten, die nicht Psilocybin bekommen haben, die waren von vornherein sehr enttäuscht. Ja, die haben gesagt, die haben natürlich gemerkt, ich habe die Substanz nicht gehabt. Und dann kommt eine große Enttäuschung und Frustration. Und deshalb wollten wir von vornherein durch unser Studiendesign sicherstellen, jeder bekommt die hohe Dosis einmal. Deshalb machen wir nach 6 Wochen sozusagen ein Crossover und die Patienten, die am ersten Behandlungstag, in der ersten Dosing-Session nur Placebo oder die 5-Milligramm-Dosis bekommen haben, die kriegen beim zweiten Mal 6 Wochen später garantiert die hohe Dosis. Mhm. Sodass jeder in unserer Studie mindestens einmal, ein Teil auch zweimal die hohe Dosis hat.
Und das würde dann auch so aussehen, dass die Testperson quasi in einem liegt mit Augen, quasi Schlafmaske, begleitet von wahrscheinlich 2 ja. Ärzten, ne? 2 ja. Therapeuten.
Aber, 2 Therapeuten, ja.
Genau, und zwar trotzdem ist es ja, weil wie gesagt, wir haben ja eben gesagt, es gibt in Deutsch relativ wenig Informationen darüber bisher. Es passiert ja im Gehirn so eine Art Reset durch, also ja. jetzt wieder meine saloppe Medizinsprache. aber Sie können vielleicht nochmal richtig gut erklären, was passiert eigentlich im Gehirn mit dieser, was ist Frontal Cortex, die quasi runtergefahren wird, damit das Gehirn an andere Informationen kommt. Das ist ja das, was man immer ungefähr jetzt so sehr stark zusammengefasst liest. Vielleicht können Sie noch mal einmal kurz sagen, was passiert eigentlich in dem Gehirn, wenn man diese hohe Dosis Psilocybin nimmt?
Also so einfach ist es nicht, leider. Ja, okay. Ich fürchte, so genau wissen wir noch nicht, was eigentlich das wirksame Prinzip ist. Mhm. Es gibt auf der einen Seite biologische Theorien und auf der anderen Seite psychologische Theorien. Die biologischen Theorien, die zum Beispiel vor allen Dingen von Carhart Harris aus London und seiner Gruppe kommen, die stellen eigentlich die Hypothese auf, dass tatsächlich, wie Sie sagen, so ein Reset stattfindet, dass das Ruhenetzwerk im Gehirn, das ist bei Menschen mit Depressionen oder auch mit anderen psychischen Erkrankungen, zum Beispiel Zwangsstörungen, wahrscheinlich sehr starr, ich sag jetzt mal, verdrahtet. Was da durch Psilocybin passiert, ist, dass diese Starrheit aufgelöst wird. Es findet tatsächlich ein Reset statt. Und also diese starren Verbindungen zwischen bestimmten Hirnregionen, die werden zum Teil die werden reduziert, andere Verbindungen werden geknüpft. Also da findet sehr viel Neuverbindung statt und Auflösung von starren Verbindungen. Auf der anderen Seite gibt es auch Hinweise, dass diese Substanzen Plastizität fördern. Das ähnlich wie beim Ketamin. Da weiß man auch aus dem Tierversuch, da entstehen ganz schnell innerhalb von Stunden neue Synapsen zwischen Nervenzellen. Es gibt eben auch die Theorie, dass Depressionen mit einer Reduktion von Plastizität verbunden ist. Ob das alles hinreichend ist als Erklärung, da habe ich meine Zweifel. Ich glaube tatsächlich, dass zu der antidepressiven Wirkung auch die psychedelische Erfahrung gehört. Also die subjektive, psychologische, psychedelische Erfahrung. Letztendlich kann man das aber nur überprüfen, indem man, und das haben andere schon vorgeschlagen, indem man Menschen in einer Vollnarkose mit so einer Substanz behandelt, so dass sie kein subjektives Erleben haben, aber die biologischen Effekte trotzdem stattfinden. Und dann könnte man überprüfen, ist das reicht der biologische Effekt aus? Mhm. Ich habe meine Zweifel. Mhm. Und es gibt tatsächlich Firmen, die entwickeln, die versuchen, Substanzen zu entwickeln, die am Serotonin-2A-Rezeptor wirken als Agonisten, so wie Psilocybin oder LSD, aber nicht mit einer psychedelischen Erfahrung einhergehen. Ja, es gibt ja viele Menschen, die haben Angst vor so einer Erfahrung. Ich bin sehr gespannt und die nächsten Jahre werden es zeigen, ob es irgendwann Substanzen gibt, die ohne psychedelische Erfahrung die gleichen langfristigen Effekte auf psychiatrische Erkrankungen haben. Wie die Substanzen, die wir jetzt haben.
Ich meine, aber es stellt sich doch auch schon so ein bisschen raus, dass diese, also Imperial College, Sie haben es ein paar Mal erwähnt, was ja quasi jetzt ein bisschen weitergeführt wird, möglicherweise innerhalb von Synthesis auch, um neue Daten oder Data zu bekommen, um eben das rauszufinden. Ich glaube, man kann doch sagen, jetzt momentan ist doch ganz klar, dass diese, was Sie sagen, diese psychedelische Erfahrung schon einfach wirklich eher wieder mehr geschätzt wird oder dass klar ist, es muss irgendwie stattfinden. Weil eben auch die, also das, was Sie gerade beschrieben haben, fand ich interessant. Also diese Neuroplastizität, die entsteht, aber auch, dass quasi im Gehirn neue Verbindungen geschaffen werden. Was sich, glaube ich, so ein bisschen übersetzen lässt, man sieht einfach in seiner psychedelischen Erfahrung eine komplett neue Person. Und also die man vielleicht immer in sich trug und sie nicht irgendwie sehen konnte. Oder man sieht jemand vollkommen Neues. Es kann ja auch manchmal ein Tier sein oder irgendeine Situation, die sich nicht als oder Landschaft, die nicht immer als Mensch oder als Figur zu sehen ist. Das beschreibt ja auch Michael Pollan in seinem Buch irgendwie, wie er als Post-it durch die Welt fliegt und quasi sich selber als Post-it sieht die ganze Zeit. Also das heißt, diese Therapie, wie die dann aussehen wird, ist ja auch noch gar nicht so klar, richtig, ne? Also die psychedelische Therapie.
Sie meinen das psychotherapeutische Setting?
Genau, also wie das dann irgendwann, also wenn man, sagen wir mal, fast forward in 5 Jahren, wenn jemand jetzt kommt und sagt, ich bin depressiv, ich möchte nicht mehr Psychopharmaka nehmen, vielleicht gibt es sie dann ja auch gar nicht mehr, wissen wir jetzt auch noch nicht. So, ich möchte jetzt eine psychedelische Therapie machen. Sagen Sie mir, was ich machen soll. So. Aber was glauben Sie, wie wird das ungefähr, was werden wichtige Teile daran sein, wie das aussehen wird?
Also, vielleicht mal, ich glaube nicht, dass wir in 5 Jahren alle verfügbaren Antidepressiva abgeschafft haben. Das glaube ich nicht. Ich weiß, es gibt Menschen, die sagen, Psychedelika werden das alles ersetzen. Ich glaube das nicht. Also ich glaube, es ist eine sehr sinnvolle und sehr fruchtbare Erweiterung unseres Armamentariums. Ich glaube nicht, zumindest nicht in 5 Jahren, dass wir die Substanzen, mit denen wir heute behandeln, dann nicht mehr geben werden. Wie das Setting aussehen wird, das ist eine sehr gute Frage. Also zunächst mal glaube ich tatsächlich, der medizinische Kontext ist sehr wichtig. Also die Vorbereitung, die Auswahl der Patienten. Es kommt ja nicht für jeden in Frage. Ja, Sie wissen so gut wie ich, dass Menschen, die schon mal eine Psychose gehabt haben zum Beispiel, dass man die eher nicht mit solchen Substanzen behandelt. Oder ich würde auch sagen, sehr junge Menschen, also mit noch unreifem Hirn, die wird man nicht behandeln. Es kommt also auf eine gute Auswahl der Patienten an, es kommt auf eine gute Vorbereitung an, die müssen Vertrauen haben zu ihren Therapeuten, die müssen wissen, was da passiert, sie müssen offen sein für so eine Erfahrung und sich nicht wehren gegen den Kontrollverlust. Im Moment ist die Behandlung ja noch sehr personalintensiv, zumindest im medizinischen Setting. Ich meine, Gruppentherapie wie bei Synthesis ist schon nochmal was anderes. Im Moment ist es immer in der Schweiz zum Beispiel, in Zürich, gibt es einen Therapeuten pro Patient. In unserer deutschen Studie, wir machen das mit 2 Therapeuten, eine Frau, ein Mann. Ob das so personalintensiv bleibt oder dann irgendwann mal in einem Gruppensetting auch in Deutschland durchgeführt wird, das kann ich mir tatsächlich gut vorstellen, dass man Behandlungsmodelle entwickeln wird, wo dann eine Gruppe von Therapeuten für eine größere Gruppe von Patienten zuständig ist. Es wird immer ganz anders sein als die Behandlung, wie wir sie im Moment in psychiatrischen Kliniken machen. Aber auch da sind wir, glaube ich, was so das psychotherapeutische Setting angeht, noch relativ am Anfang unserer Forschung. Ja, da werden sicherlich sehr unterschiedliche Behandlungsmodelle in den nächsten Jahren auch geprüft. Und es wird sich herausstellen, was dann am Ende das Beste ist. Und vielleicht gibt es nicht das Beste, sondern immer abgestimmt auf individuelle Patientengruppen.
Also es wird quasi so eine stärkere, wie man so schön sagt, so in ja, so eine Customization stattfinden, ne? Also vielleicht, dass man sagt so, okay, diese drei Leute haben zwar dieselbe Art von Depression, aber diese drei Leute müssen ganz unterschiedliche Herangehensweisen erfahren. Das führt ja so ein bisschen auch zu diesem, also immer von David Nutt, der quasi, wie soll man sagen, der Rick Dublin Englands, vielleicht so ein bisschen, und der Chef von Robin Carl Harris auch, glaube ich, zu dieser Idee einer psychedelischen Psychiatrie sozusagen. Ne? Das ist jetzt so eine wahnsinnig verrückt klingende Idee, aber letztendlich irgendwann vielleicht auch gar nicht mehr. Wie ist da Ihre Haltung zu? Ich meine, Sie sind ja in der, sagen wir mal, in einer ähnlichen Position wie David Nutt. Sie sind Teil einer universitären oder Chef einer universitären Einrichtung, die mit der Psychiatrie zusammenhängt. Wie finden Sie zum Beispiel seine Herangehensweise, die ja auch viel dazu beigetragen hat, dass das Imperial College eben, sagen wir mal, ich glaube ab 2016 oder so wieder in der Lage war, dass, ich glaube, LSD in einem Depressionskontext mit Menschen zu erforschen und nicht mehr einfach mit anderen Forschungsmöglichkeiten?
Also ich glaube, es war definitiv jetzt ein Vorteil, aus einem akademischen Environment zu kommen. Ja, das hat ich als, ja, ich sage jetzt mal, konservativer Psychiater mit einer konservativen psychiatrischen Biografie, mit einer Professur an einer renommierten Institution, das hat sicherlich die erleichtert, dass wir jetzt diese Studie auf den Weg bringen konnten. Ja, wenn Sie das als irgendein Outsider, der so aus der Psychonautenszene kommt, mit diesem Anspruch angetreten wären, das hätte sicherlich nicht geklappt. Nee, klar. Insofern hat das die Sache total erleichtert. Und ich glaube, das wird auch in den nächsten Jahren gerade auch in Deutschland, es gibt auch andere Institutionen inzwischen, die sich dafür interessieren. Es wird sicherlich weitere Studien auch in Deutschland geben, auch in anderen Indikationen, zum Beispiel bei Alkoholabhängigkeit. Das wird sicherlich passieren. Aber tatsächlich glaube ich, dass man daraus dann auch tatsächlich ein alternatives Behandlungsmodell entwickeln kann. Deshalb habe ich mich ja auch mit Kollegen mit Henrik Jung-Aberle und seiner Frau zusammengetan, Mind Foundation. Und wir haben tatsächlich auch eine Gesellschaft gegründet, in der wir zukünftig dann irgendwann sozusagen in einer neuen, ja, das klingt jetzt so hochgestochen, Kliniksinfrastruktur in einem ganz neuen Setting psychedelische Therapie irgendwann machen wollen. Das ist tatsächlich dann der Plan, so aus der Akademie heraus. Aber die akademische Forschung wird sicherlich noch lange auch an der Universität bleiben.
Und was war Ihr persönlicher Moment, wo Sie quasi gedacht haben, okay, das ist jetzt möglicherweise so eine Art Game Changer. Ich muss mich damit jetzt beschäftigen.
Das ist eine sehr persönliche Frage.
Müssen Sie nicht beantworten. Ich finde es immer interessant. Also.
Ja, natürlich. Natürlich ist das interessant. Das ist eine super spannende Frage. Das Problem ist, ich rede sehr viel mit Kollegen. Zum Beispiel habe ich eine sehr intensive Diskussion darüber gehabt mit Matt Johnson, Baltimore, Johns Hopkins, einer der führenden Psilocybin-Forscher der Welt, über ist. Und das, wir haben das auch in unserem Studienteam, ist eigentlich Selbsterfahrung mit einer solchen Substanz notwendig, für um so eine Therapie zu machen? Ist das hilfreich? Das ist eine sehr intensive Diskussion. Und ich finde es auch wichtig, dass man diese Diskussion führt. Es macht einen auch, da gibt es auch die Frage, macht einen das als Forscher glaubwürdiger, wenn man so eine Erfahrung gemacht hat? Es ist eben im Moment ein absoluter Graubereich, weil sie öffentlich schlecht über solche Erfahrungen sprechen können. Sie können das, Sie können, natürlich können Sie nach Holland fahren und so eine Erfahrung machen.
Aber dort ist es ja auch legal, das muss man auch nochmal sagen, ne? Also es geht nur um legale Erfahrungen, weil ich würde das auch nicht machen in irgendeinem so Hokuspokus-Zusammenhang.
Also wenn man sich mit solchen Substanzen beschäftigt, ist es sicherlich oft, und wenn man das mit Inspiration tut und mit dem Willen, etwas zu verändern und etwas neu zu schaffen, dann glaube ich, dann wird man das vor allem dann tun, wenn man das Potenzial dieser Substanzen wirklich kennt.
Aber haben Sie sich, ich meine, es gab ja, wie wir wissen, es gab ja schon viele Studien in den, weiß ich, 40er, 50er Jahren dazu, ne? Also die dann mit Timothy Leary enden sozusagen, aber auch mit AA, also Alcoholics Anonymous, da gab es einer der Gründer, wollte das ja eigentlich mit einweben, auch in die AA-Therapie sozusagen, und wurde dann, glaube ich, von seinen Mitgründern, wurde das abgelehnt. Aber es gab ja schon mal quasi große Fortschritte in der Wissenschaft damit, ne? Oder nicht nur Timothy Leary, auch Richard Nixon hat alles verboten und dann war eben Schluss. Haben Sie sich damit nochmal beschäftigt? Haben Sie sich damit nochmal vertraut gemacht? Oder alles, was man da noch quasi zu fassen bekommt, haben Sie das nochmal gelesen?
Also die alten Originalarbeiten, die habe ich persönlich nicht gelesen, muss ich gestehen. Ich weiß, also aus der Sekundärliteratur, dass es da schon unheimlich viel natürlich gegeben hat. Nicht, glaube ich, auf dem heutigen methodischen Standard. Das, was wir jetzt machen, also was die Compass-Studie beispielsweise oder auch die Studie von USONA in den USA oder unsere, die drei sind, glaube ich, die größten, die im Moment laufen beziehungsweise dann in Kürze laufen werden. Auf diesem methodischen Standard in dieser Größe, die hat es sicherlich nicht gegeben. Aber natürlich die Befunde, die man damals schon erhoben hat, die waren natürlich schon auch wegweisend. Und ich meine, das wissen Sie auch, es war sicherlich das gesellschaftliche, das politische Klima, das dann dazu geführt hat, dass man das alles unterbunden hat, verboten hat. Es war wahrscheinlich auch nicht hilfreich, dass Leute wie Timothy Leary einfach übers Ziel hinausgeschossen sind und diese Substanzen dann eine Verbreitung gefunden haben, die dann letztendlich eben auch zum Teil schädliche Wirkungen hatte. Ich glaube, da müssen wir heute ein bisschen drauf aufpassen, dass das Ganze nicht wieder in so ein Fahrwasser gerät, dass wir immer seriös bleiben und immer versuchen, diese Substanzen sicher anzuwenden, dass es eben nicht zu Unfällen kommt.
Genau, also das ist ja dieser Kulturkampf sozusagen, der damit geführt würde, hatte man das Gefühl, ne? Also das ist quasi ja so in so einem, also auch wenn man heute sich die Bilder auf YouTube anschaut, hat es ja auch so eine ganz andere, also Nixon hat ja dann auch immer gesagt, Leute oder Männer, die LSD nehmen, die erschießen niemand mehr in Vietnam. Und da hat man ja sofort irgendwie so eine komplett andere, Fragestellung dahinter.
Ja, ja, klar. Ja, klar.
Aber das zum Beispiel, das Interessante ist gleichzeitig wiederum, dass, was in Amerika gibt es da ja auch verschiedene Organisationen schon zu, dass wiederum sehr viele so sogenannte Veterans oder Leute, die aus Kriegen kommen, sei es Irakkrieg oder auch dann Veterans, die in Vietnam waren, wiederum aber auch sehr stark ihre Depressionen oder mit Depressionen oft zurückkommen und jetzt aber wiederum viele von denen ihre Treatment-Resistant-Depressionen mit MDMA-Therapie oder ja. Ayahuasca behandeln. Ja. Da gab es ja schon mehrere New York Times-Artikel neulich über so eine Gruppe von Ex-Irak-Soldaten, die quasi zusammen nach Südamerika gefahren sind und da eben Ayahuasca gemacht haben und dann quasi mal wieder ihr Leben weiterführen konnten. Mhm. Wie ist eigentlich Ihre Einstellung zu dieser, sagen wir mal, auch Problematik, dass viele Leute halt einfach ganz dringend diese Behandlungen brauchen, weil sie sich vielleicht auch sonst umbringen würden irgendwann? Mhm. Vor allen Dingen bei Veterans oder bei Ex-Soldaten, kann man ja eigentlich sagen. Ist es ja oft der Fall, wenn sie zurückkommen aus dem Kriegsgebiet. Und trotzdem haben sie, ich sage jetzt mal, keine Zeit mehr, darauf zu warten, bis sie vielleicht zu einer Studie zugelassen werden und so weiter.
Ja, ja.
Und dann natürlich auch andere Substanzen bemühen. Also wie gesagt, Ayahuasca ist jetzt die bekannteste wahrscheinlich. Wie ist da Ihre Haltung oder was denken Sie darüber, über diesen, naja, diesen Need, wie man sagen würde, dass Leute das einfach jetzt unbedingt machen müssen, weil sie sonst vielleicht keine Zeit mehr haben?
Ja. Also da sehe ich tatsächlich eine, für mich persönlich auch im Moment die größte Herausforderung. Entschuldigung. Was wir jetzt machen, das ist, ich glaube, das ist eine, ich freue mich sehr drauf, das ist eine tolle Studie, aber wir haben 144 Patienten geplant und Sie müssen im Moment davon ausgehen, in Deutschland nehmen etwa, wenn Sie sich die Verordnungszahlen angucken, etwa 4 Millionen Menschen ein Antidepressivum jeden Tag.
Wow.
Und von diesen sind sicherlich ganz viele nicht ausreichend behandelt, die fühlen sich nicht wohl, die nehmen die Substanz, obwohl sie damit nicht gut behandelt sind. Und dann ist natürlich 144 Patienten, für die wir 1,5 Jahre einplanen, an reiner Behandlungszeit, ist natürlich ein Tropfen auf den heißen Stein. Das heißt, wir müssen eigentlich, ich sehe meine Arbeit in den nächsten Jahren tatsächlich darin, sehr viel schneller, als das zum Beispiel auch mit so einer öffentlichen Förderung möglich ist, möglichst vielen Patienten zu ermöglichen, so eine Behandlung durchzuführen. Und da sehe ich dann zum Beispiel auch, dass die Aufgabe oder die Möglichkeit von privatwirtschaftlichem Engagement, man muss einfach gucken, wie schaffe ich jetzt eine Struktur, auch außerhalb der Universität, in der ich möglichst schnell, möglichst vielen Patienten Zugang zu diesen Substanzen verschaffe. Mhm. Und wenn sich herausstellt, dann, ich glaube nicht, dass das passieren wird, aber wenn sich dann plötzlich in 2-3 Jahren herausstellt, dass es alles Nutzen steht in keinem Verhältnis zum Risiko, okay, dann werden wir das ad acta legen. Ich glaube nicht, dass das nicht passieren wird, aber glaube ich auch nicht, sonst würde ich das nicht tun. Mhm. Aber wenn wir daran glauben, an das Potenzial dieser Substanz, dann müssen wir eigentlich sehr viel schneller, als wir das bisher tun, und als das die Universität, in der Universität möglich ist, möglichst vielen Patienten den Zugang zu diesen Substanzen ermöglichen. Und wie schnell Dinge gehen können, das zeigt ja gerade Corona oder die Entwicklung von Corona-Impfstoffen. Mhm. Da können Sie plötzlich in einem halben Jahr einen Corona-Impfstoff durch die Zulassung peitschen. Ja. Da gehört jetzt einfach auch viel Engagement und politischer Wille dazu und die Bündelung auch von Interessen, von Fachgesellschaften, von Politikern, dass wir hier weiterkommen. Und da kann so eine Studie mit 144 Patienten wirklich gerade mal wirklich der erste Anfang sein. Aber wir müssen da unbedingt weitermachen.
Naja, aber sie ist gleichzeitig eben auch eine, wie Johns Hopkins oder eben Imperial, so eine ganz klare Bestätigung, so, hier wird geforscht mit Wissenschaftlern und das ist ja dann letztendlich, da kann man jetzt auch nicht mehr so viel dagegen sagen. Gegen sagen, dass Corona keine Impfung will. Also wissen Sie, ich meine, es gibt einfach irgendwann wissenschaftliche Fakten, das ist das Gute daran. Da kann man nicht mehr sagen, ja, da hat jemand halt eben die Geschäftsidee gehabt, sondern es gibt eben einfach ganz klare Nachweise, wenn Sie sagen, 4 Millionen Leute nehmen das in Deutschland. Das ist ja halb Berlin oder ganz Berlin vielleicht.
Ja. Man darf allerdings auch nicht der Illusion verfallen, und das finde ich auch schwierig, zu sagen, wir lösen die, man liest ja immer auch in den besten Journalen von Global Mental Health Crisis.
Ja. Genau.
Die globale Krise der psychischen Gesundheit, dass man das jetzt mit Psychedelika löst, das löst man nicht mit Antidepressiva, mit Psychopharmaka, wie wir sie bisher haben, aber auch nicht mit Psychedelika. Das wird nicht passieren. Psychische Erkrankungen, dass wir sie nicht unter Kontrolle bekommen, sage ich jetzt mal, das liegt nicht an irgendeiner Substanz, sondern das ist natürlich auch Ausdruck von globalen gesellschaftlichen Entwicklungen, sozialen Entwicklungen. Ja, also da muss man zum Beispiel auch im Kopf behalten, dass psychische Erkrankungen auch etwas mit Armut zu tun hat. Sie haben ein höheres Risiko einer Depression oder einer Angsterkrankung zu erkranken, wenn sie sehr arm sind. Und das sind Dinge, die muss man eben im Kopf behalten. Das löst man nicht mit irgendeinem Pharmakon. Mhm.
Aber ich glaube, dieses Bewusstsein, wie diese Dinge zusammenhängen, wird jetzt, glaube ich, aber doch größer. Zum Beispiel auch mit diesem universellen Grundeinkommen zum Beispiel, was ja irgendwie, glaube ich, vor 2 Jahren noch so als Idee der Piratenpartei so von den meisten Leuten wahrscheinlich so als völlig absurd betrachtet wird. Und jetzt gibt es Investmentfonds in Amerika, die in diese Idee investieren, zum Beispiel. Also ich glaube, dass so die Zusammenhänge einfach klarer werden, wieso, oder zum Beispiel das quasi jetzt natürlich durch Corona getriggerte Vereinsamung oder Vereinzelung, wie das zum Beispiel Leute dazu bringt, dass sie plötzlich Depressionen entwickeln, die sie vielleicht vorher, konnten sie das immer wieder so abwenden durch Ausgehen, gesellschaftliches, ins Restaurant gehen, trinken, sich quasi, also Self-Medication, wie dieses schöne Wort heißt. Also ich glaube, jetzt wird alles so ein bisschen freigelegt, auch wie die Zusammenhänge untereinander funktionieren. Ja, und da scheint es mir schon so, dass zumindest die Möglichkeit, dass man irgendwann die Möglichkeit hat zu sagen, okay, ich habe jetzt diese Prädisposition oder ich fühle mich da irgendwie schlecht, dass man die Möglichkeit hat, trotzdem dann so eine psychedelische Behandlung irgendwo zu machen und sich halt eben in einen sicheren Kontext begibt damit. Ich glaube, das hat sich ja auch gerade in dieser Dekriminalisierungsbewegung gezeigt in Amerika, jetzt mit der Wahl, wo es ja eben in, was war es, Oregon, Washington, Chicago, Ann Arbor, wirklich hohe Zahlen gibt von quasi Menschen aus dieser Region, die sich dafür aussprechen, dass sie überhaupt, dass sie, wenn es dann so ist, die Möglichkeit haben könnten, so eine Psychedelic Therapy zu machen. Aber das ist nochmal eine ganz gute Frage an Sie. Wie sehen Sie das in Deutschland? Ich meine, Deutschland ist ja eben auch ein sehr schwieriges Land im Sinne von Dekriminalisierung, von Legalisierung ganz zu schweigen. So, wie ist so Ihre Einschätzung für die nächsten, sagen wir mal, 5 bis 10 Jahre in Richtung Dekriminalisierung hier?
Ich glaube, wir sind vielleicht in Deutschland gar nicht so konservativ, wie man das meint. Ich glaube, dass also gerade wenn Sie von einem Zeithorizont 5 bis 10 Jahre reden, wird sich auch in Deutschland einiges bewegen. Mhm. Also ich bin da gar nicht so pessimistisch. Mhm. Also wenn wir jetzt sehr seriös zeigen können, dass diese Substanzen von Nutzen sein können, dann habe ich da durchaus Hoffnung. Und dann tatsächlich auch vielleicht irgendwann diese Substanzen sogar Gesunden zugänglich machen zu können. Das ist für mich in meiner Wahrnehmung erst der zweite Schritt, aber ich glaube tatsächlich auch Gesunde können von einer psychedelischen Erfahrung profitieren. Das wird nicht nächstes Jahr passieren, aber ich glaube, da bewegen wir uns auch so in der gesellschaftlichen Diskussion irgendwo dann irgendwann hin. Und ich glaube, das werde ich noch erleben.
Bestimmt. Glaube ich auch. Sagen Sie, und für Ihre Studie, kann man sich dafür eigentlich noch bewerben? Oder ist es schon quasi festgelegt alles?
Nein, um Gottes Willen. Wir haben tatsächlich schon lange Wartelisten. Mhm. Am Ende, also es ist nicht so, dass wir jetzt jeden Behandlungslot voll haben, mhm. ganz sicher nicht. Weder in Berlin noch hier bei uns in Mannheim.
Okay. Weil wir haben ja über die Pressemitteilung haben wir ja die Bewerbungs-E-Mail und Entschuldigung, wenn es für Sie okay ist, würde ich die auch gerne nochmal kommunizieren.
Ja, klar. Wir haben eine eigene Website jetzt, eine Studien-Website aufgebaut, die wird nächste Woche live geschaltet. Da ist alle Information drin mit Ein- und Ausschlusskriterien, an wen sich wenden, wann geht's los und wie ist der Ablauf. Mhm. Das steht alles auf der Website. Mhm. episode-study.de.
Okay.
episode-study.de. Wie gesagt, wir wollen nächste Woche online gehen. Mhm. Im Moment ist die Seite noch gesperrt, aber da wird dann alles verfügbar sein. Und da kann man dann sein Interesse bekunden.
Okay. Super. Ich glaube, das ist, es war sehr interessant, aus einer, sagen wir mal, deutschen Perspektive das auch zu hören, da wir ja meistens jetzt immer nur mit Kanada und Amerika sprechen und da wirkt es immer so, ja also morgen ist eigentlich alles ready to go. Und die Europäer sind ja immer so etwas vorsichtiger. Also auch Robin Carl-Terris, den wir ja auch schon hatten, ist auch immer etwas so, versucht es immer so, so die Begeisterung immer so etwas runterzufahren, was ja auch richtig ist, wie wir wissen. Aber trotzdem ist es, glaube ich, wenn man dann mit Leuten wie Ihnen redet, die so eine Position haben, wird es für andere Leute wiederum so viel mehr glaubwürdiger, was da passiert. Da kann man irgendwie auch wenig dann noch dran zweifeln, wenn es dann quasi wissenschaftliche Nachweise gibt. Das ist ja wirklich ein bisschen wie bei dem Corona-Impfstoff.
Ja, also ich glaube, wir haben lange genug gebraucht, aber wir sind jetzt auf dem Weg da Mainstream ja, tatsächlich anzukommen. Und das freut mich sehr. Ja. Da wird die ganze Diskussion, das ist ja nicht nur für mich als Mediziner eine interessante Geschichte, sondern da sind so viele auch gesellschaftliche, soziale, politische Implikationen drin. Ja. Und das finde ich gerade wirklich spannend.
Absolut. Also ich glaube auch, der Kontext ist viel größer als einfach nur, soll jemand Psychedelika nehmen oder nicht.
Ja,
sozusagen.
Ja.
Ne? Ja. Vielen Dank an Sie.
Sehr gerne.
Für die Stunde. Und,
vielen Dank fürs dabei sein können.
Ja, anytime. Also wir posten die Seite auf jeden Fall auch auf Social Media dann, diese Episode-Website. Und hoffentlich vielleicht bald wieder in der Show, wenn es dann angefangen hat oder mittendrin,
ja,
wenn Sie
ja.
total begeistert sind schon von den Ergebnissen.
Ja, würde mich freuen.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.